Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, dass ich mal wieder da sein kann. Und da sind so viele neue Gesichter, dass ich mich einfach mal kurz vorstellen möchte. Ich bin der Thomas Kaspar, ich bin hier in der Gemeinde Ältester. Und ich bin deswegen nicht so oft hier, weil ich noch eine zweite Gemeinde habe. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Wir haben vor etwas über einem Jahr in Munderkingen eine kleine Gemeinde gegründet. Und da bin ich auch noch Ältester und stellvertretender Gemeindeleiter. Und deswegen bin ich so, dass ich 3 Sonntage in Munderkingen bin, weil da die Mitarbeit nötiger ist als hier. Hier gibt es so viele andere Mitarbeiter. Und 1 Sonntag bin ich hier in Laubheim. Genau. Bin verheiratet, habe 5 Kinder. Im Alter zwischen 12 und knapp 20. Genau, schön verteilt. Und wohne selber in der Nähe von Munderkingen, in Emmerkingen, ein kleines Dorf. Genau. Bin von Beruf Gärtner und selbstständig, also ungefähr einen Halbtagsjob. Ja, einen halben Tag in der Woche. Aber ich habe wenigstens den Vorteil, und das lerne ich immer mehr zu schätzen, ich brauche morgens nicht zur Arbeit fahren und abends nicht nach Hause. Ich stehe in keinem Stau. Genau. Ja, heute ist, was für ein Sonntag? Palmsonntag, genau. Und da habe ich mir überlegt, soll ich etwas über Palmsonntag sagen oder nicht? Und weil ich momentan von der Zeit etwas knapp bin, habe ich mir gedacht, nö, ich mache das heute nicht. Ich bleibe in meiner Reihe über Epheser. Und aber ich weiß zufällig, dass in Kindergottesdienst in einer oder anderen Gruppe geht es wirklich um das, was vor ungefähr 2000 Jahren damals passiert ist. Mit dem triumphalen Einzug damals in Jerusalem, dem Palmsonntag, wo die Leute Jesus zugerufen haben und ihn hochjubeln haben lassen und dann ein paar Tage später haben sich das Blatt total gewendet und haben sie geschrien, kreuzige ihn. Genau. Und die haben so richtig schöne Modelle gemacht, wo sie das dann bildlich darstellen können. Also richtig klasse. Also wir haben richtig tolle Kindermitarbeiter, die sich da sehr viel Mühe geben und sehr kreativ sind. Ich bin richtig erfreut darüber. Ja, bei uns in Munderkingen läuft es auch relativ gut. Letztens hatten wir eine Gemeindeversammlung, 23,5 Gottesdienstteilnehmer. Ich frage mich zweimal, wer der halbe ist, aber ja. Aber es ist nur eine statistische Zahl. Genau. Und es entwickelt sich schön. Jetzt sind wir dann am Anfang, wir sind auch am Bauen in Munderkingen. Den großen Gottesdienstraum, wo wir dann fast so groß sind wie hier, der Raum ist, damit wir dann auch wieder weitere Leute aufnehmen können in den Gottesdienst. Jetzt momentan sind wir wirklich so eine ideale Größe. Wenn da mehr als 30 Leute im Gottesdienstraum sitzen, dann wird es dann schon zum Teil eng. Genau. Und ich bin auch schon ganz gespannt für die Vorbereitung für unseren Umbau hier, wenn wir nachher nach unten gehen und dann einen richtig schönen großen Saal haben. Da könnt ihr noch mehr Leute einladen und mit herbringen. Das wird richtig klasse. Ja, ich bin noch zu Beginn beten. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt hier bist, dass du uns begegnen möchtest. Dass du nicht irgendwo ein ferner Gott sein willst, der nicht an unserem Leben teilnimmt, sondern dass du auch im Alltag für uns erfahrbar sein willst. Dass du da bist und dass du mit uns das Leben teilen möchtest. Und darum möchte ich dich jetzt einfach bitten, Herr, segne du mich, dass ich dein Wort verkündige, das, was du sagen möchtest. Und segne uns alle, die wir dein Wort hören, dass wir das nicht nur hören, sondern auch wirklich umsetzen im Alltag. Danke, Herr, dass du dafür Gelingen schenkst. Amen. Ja, vielleicht erinnern sich der ein oder andere noch an die anderen Predigten über Epheser. Vor allem die letzten 2 Predigten über Epheser 4. Wo ich so überschrieben habe mit dem, es ist nicht egal, wie du lebst. sondern wir sind Gottes Botschafter. Und auch im Kapitel 5 macht Paulus da in diesem Kontext weiter und bringt da einige Beispiele. Und das geht schon gleich richtig los. In Vers 1 heißt es, ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Zum einen, das freut uns ja richtig toll, wir sind Gottes geliebte Kinder. Richtig klasse, oder? Er hat uns angenommen, trotz all unserer Fehler und unserer Schwächen. Trotzdem, dass wir nicht perfekt sind und unsere Macken und Kanten haben. Und vielleicht auch gerade deswegen. Und dann sagt er, der Paulus, oder schreibt hier, wir sollen seinem, also Jesu Vorbild folgen. Und wenn wir Jesu Vorbild folgen wollen, dann müssen wir ja auch wissen, was hat Jesus überhaupt gemacht. Wollen wir das mal zusammentragen, was Jesus so gemacht hat? Was fällt euch ein? Ist ja ganz spontan. Wisst ihr, was Jesus getan hat in seinem Leben? Er hat geheilt. Sollen wir das auch machen, heilen? Das ist eine riesen Herausforderung. Es gibt bestimmte Leute, die haben eine ganz spezielle Berufung von Gott aus zu heilen. Aber ich denke, es gilt auch für jeden Einzelnen von uns, dass wir für Kranke beten. Und wer weiß, vielleicht will ja Gott durch dein Gebet jemanden heilen. Ich möchte euch Mut machen, da diese Chance zu nutzen. Und wenn ihr euch nicht mutig genug fühlt, dann betet Gott oder den Heiligen Geist, euch mutig zu machen. Aber da komme ich später in der Predigt nochmal drauf. Ja, was hat er sonst noch getan? Er hat gelehrt, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt so für die Allgemeinheit, aber auch im Kleinen kann ich meinen Bruder, meine Schwester ein Stück weit lehren, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und es geht auch schon im Kleinen los, zum Beispiel, wenn bei euch reinschauen und eure Gruppenleiter, eure Co-Gruppenleiter den anderen das mitbringen, oder im Hauskreis, oder bei den Frauenveranstaltungen, bei den Männerabenden. Es gibt so viele Veranstaltungen, wo wir auch im Kleinen ein Stück weit lehren können. Es muss nicht immer nur so direkt von der Kanzel sein oder von der theologischen Fakultät oder Uni sein. Es geht auch im Kleinen. Ja, weiter. Er hat Leute getröstet, genau. Er hat sie einfach angenommen, wie sie sind, trotz all ihrer Fehler. Er ist auf Leute zugegangen, wie zum Beispiel Zöllner. Das war eine Berufsgruppe oder auch Prostituierte, die so ganz am Rande der Gesellschaft waren. Das würde jetzt für uns heißen, dass wir uns auch vielleicht um die Leute kümmern, die ganz am Rande unserer Gesellschaft sind. Dass wir uns da nicht zu vornehm vorkommen und zu sagen, nö, um die Leute brauchen wir uns nicht zu kümmern. Wo Gott sie uns über den Weg schickt, oder vielleicht sind es die Flüchtlinge, die hier in Laubheim oder Umgebung gestrandet sind, oder sonst irgendwas. Weiter. Er hat Leuten vergeben. Haben wir ja auch im Vater unser. Und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern oder Sündigen. Es ist etwas von dem, was ganz zentral in unserem Leben ist. Komme ich nachher auch noch kurz drauf. Hat er sonst schon was getan? Er hat gedient. Ja. Und er hat gebetet. Ich glaube, da brauche ich gar nichts groß dazu sagen. Er hat gefastet, ja. Und nicht so groß. Aber auch das ist dran. Gerade die 40 Tage in der Wüste. Ich meine, das ist schon ein Riesenvorbild für uns, aber 40 Tage werden wir wahrscheinlich nicht durchhalten. Genau. Das war sein Wichtigstes. Immer wieder war es seine Entscheidung, tue ich dies oder jenes. Er hat überlegt, was tut dem Vater? Oder was will der Vater, dass ich tun soll? Da komme ich auch später noch drauf in der Predigt. Genau. Er hat uns so sehr geliebt, dass er sogar sein Leben für uns gegeben hat. Das ist nämlich, steht ja nachher im Vers 2, aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Und dies war für Gott ein wohlriechendes Opfer. Wir können zwar nicht das Leben für andere geben, vielleicht schon, die wenigsten von uns vielleicht. Aber wir können uns hier und da einsetzen für andere. Denn das heißt ja auch, wir sollen den Nächsten lieben, wie wir uns selber lieben. Und das bedeutet immer wieder, dass ich ein Stück von mir abgebe, ein Stück vielleicht von meiner Freizeit und das einsetze, damit Jesus ein Stück mehr in mir Gestalt gewinnt. Ich habe dann noch so andere Sachen stehen, wie zum Beispiel, er hat Tote auferweckt oder hat Dämonen ausgetrieben. Und ich denke, vielleicht nicht diese ganz großen Dinge oder die große Wundertat, dass er den Stillung des Sturmes auf dem Meer, das hat er ja zweimal gemacht, dass das für uns so groß angesagt ist. Aber ich glaube, wir haben mit den anderen Dingen schon so viel zu tun, dass wir genügend haben für unser Leben. Oder auch die Brotvermehrung. Vielleicht passiert das so das ein oder andere Mal. Ich weiß nicht, auf eurem Rangerlager ist wahrscheinlich noch nie das Essen ausgegangen, oder? Ihr habt einen, der gut für euch sorgt. Da ist so eine Brotvermehrung wahrscheinlich nicht so nötig, aber ja. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass wenn wir hier in der Gemeinde eine Veranstaltung hatten und da sind plötzlich mehr Leute gekommen als gedacht, dass es plötzlich ausgegangen wäre am Essen. Ist gut einfach. Ja, Jesus hat uns ein tolles Vorbild vorgelebt und wir sollen dem nacheifern. Und das ist nicht ganz einfach. Ich weiß, es fordert uns bis an unsere Grenzen, manchmal auch vielleicht darüber hinaus, dass wir denken, das können wir gar nicht schaffen. Und das stimmt auch, mit unserer menschlichen Kraft schaffen wir das gar nicht, aber mit Gottes Kraft können wir das bewältigen. Unser Leben soll von der Liebe Gottes geprägt sein. Und diese Liebe wollen wir weitergeben. Und ihr könnt euch mal hier und da die Frage stellen, sieht man an meinem Leben die Liebe Gottes? Oder ist da wenig zu sehen? Und wenn da wenig zu sehen ist, kann ich Gott ganz konkret darum bitten und sagen, Herr, schenk mir mehr Liebe für meine Mitmenschen, für meine Freunde, für meine Bekannten, vielleicht auch gerade denjenigen, den ich überhaupt nicht ausstehen kann, der mir so gar nicht liegt. Und wenn wir so anfangen zu beten, können wir Wunder erleben. Weil Gott kann vieles, oder? Er kann alles. Ja, wir haben einen mächtigen Gott. Und es kommt viel mehr darauf an, ob ich ihm vertraue oder nicht. Und wenn ich nicht vertraue, dann werde ich auch nichts erleben. Aber wenn ich Gott vertraue, dann werde ich es erleben in meinem Leben, wie Gott Dinge verändern kann, wie Gott Dinge möglich machen kann. Wie er mich bereit machen kann, Dinge zu tun, die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Wenn ich mir vor 30 Jahren gesagt hätte, ich würde mal einer Gemeinde mitarbeiten und vorstehen und predigen, hätte ich gesagt, völlig Blödsinn. Kann ich mir nicht vorstellen. Damals konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Aber ich bin da langsam reingewachsen und Gott hat es Stück um Stück geführt. Und wenn er das bei mir machen konnte, kann er das bei euch gleich zweimal. Im nächsten Teil diesen Brief, da schreibt er so Dinge, die gar nicht in unserem Leben passen. Dass in unserem Leben zum Beispiel kein Platz für Beleidigungen ist, Sticheleien oder zweideutiges Gerede. Das können wir in Vers 4 lesen. Oder auch noch weiter, Unzucht. Und mit Unzucht meint die Bibel alle sexuellen Praktiken außerhalb der Ehe. Das ist in unserer heutigen Zeit ganz normal, dass man sagt, naja, warum soll ich bis zur Ehe warten, bis ich Sex habe? Ich muss das doch vorher ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Oder was auch immer. Oder eines unserer Leitziele, unserer Gesellschaft, ich will alles haben und möglichst sofort. Und das ist keine gute Basis. Sondern wir sollen uns da anders orientieren. Und sagen, okay, ich möchte warten, bis ich den Partner finde fürs Leben, der für mich gut ist. Und dann will ich es mit ihm erleben. Unreinheit. Oder hier im Text heißt es auch zum Teil auch Götzendienst. Oder Habgier. Neid, Missgunst. Ausschweifendes Leben. Schmutziges und dummes Gerede. Ich denke, da brauche ich gar nicht viel darüber sagen. Es ist eigentlich klar, dass man das als Christ nicht macht. Und Wir haben uns mal unterhalten, auch im Leitungskreis hier, wie kann man das unterscheiden? Ist es jetzt positiv, was ich sage, oder nicht? Gerade wenn ich jetzt sehe, dass mein Bruder, meine Schwester sich nicht so verhält, wie es eigentlich sein sollte. Und da sind wir ja herausgefordert, da was zu tun. Und da haben wir eine ganz tolle Regel gesagt, damit es nicht schlecht ist, wenn man etwas über einen anderen sage. Und die Regel lautet, wenn der andere jetzt hier mitten im Kreis wäre und ich würde das jetzt sagen, würde derjenige sich verletzt fühlen oder würde es ihm helfen? Und wenn ich so überlege, wenn ich das jetzt sagen will und er wäre jetzt hier, wenn es ihm helfen würde, ist es gut. Wenn es ihm aber nicht helfen würde, wenn er nur verletzen würde, dann würde ich es in die Kategorie schlechtes Geschwätz abtun und sagen, dann halt lieber den Mund. Und ich fand diese Regeln für mich selber so gut, dass ich gesagt habe, ja, das ist wirklich so prima. Wenn ich jetzt über jemand anderen rede und mir das vorstelle, dann tue ich mir sehr viel leichter, ob ich jetzt etwas sagen soll oder nicht. Aber ich weiß, wir sind Menschen und wir sagen manchmal vieles, was wir eigentlich hätten nicht sagen sollen. Und wie gut ist es, dass wir dann, wie wir es vorher gehört haben, dass Jesus Leuten vergeben hat, ihren Sünden vergeben hat, dass wir das auch immer wieder praktizieren. Und dass, wenn wir plötzlich merken, hier, da ist irgendwas, dass wir auch vielleicht den Mut haben, auf den einen oder anderen zuzugehen. Zu sagen, du hast mich mit dieser Sache verletzt. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber es reinigt die Beziehungen untereinander. Und wenn wir da treu sind, dann werden wir es erleben, dass das unser Leben reicher und erfüllt macht. Und die Beziehungen in der Gemeinde und überhaupt darüber hinaus werden sich ganz positiv verändern. Ja, ich möchte weitermachen mit Vers 6. Da heißt es, lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. In unserer Welt, in unserer Gesellschaft ist so vieles anerkannt und normal mittlerweile, dass ich manchmal schon erschrecke. Wenn ich so mal zurückschau, was war vor 20, 30 Jahren im Fernsehen? Was wurde da immer wieder so propagiert oder was kam da immer wieder als Thema vor? In den Spielfilmen, in den Krimis oder sonst wo. Und da ist mir das immer wieder aufgefallen, dass Ehebruch und Scheidung völlig normal ist. Das ist doch nichts Schlimmes. Und wenn wir jetzt in unsere heutige Zeit schauen, ist die Rate der Ehescheidungen immer mehr angestiegen. Wir sind jetzt mittlerweile, ja, bei fast der Hälfte der Ehen, die heute geschlossen werden, werden wieder geschieden. Finde ich eine absolute Katastrophe. Es ist schon schlimm, wenn zwei Partner irgendwann mal auseinandergehen und sagen, wir vertragen uns nicht mehr, wir haben uns auseinandergelebt, wir gehen jetzt getrennte Wege. Aber wenn da noch Kinder da sind, was passiert mit den Kindern? Es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Und ich möchte hier einfach mal eine Lanze brechen für das, dass Gott, wir haben vorhin gesagt, dass ihm nichts unmöglich ist. Und wenn ich bereit bin, dann kann ich auch sagen, okay, wenn ich eine kaputte Ehe habe, dann kann Gott die auch wieder heilen. Und sie wieder richtig toll wird. Sodass man hinterher sagt, wieso habe ich überhaupt mal eine Entscheidung gedacht? Aber es kommt darauf an, was wir als Ziele in unserem Leben haben. Und wenn wir uns von der Gesellschaft prägen lassen, dann ist die Scheidung schnell da. Aber wenn ich Gottes Ziele vor Augen habe und weiß, Gott will die Ehe als ganz besonderen Bund haben, dann lohnt es sich darin auch zu investieren und zu sagen, okay, dann kann ich auch das ein oder andere Problem mit Gott lösen. Und er kann es. Er wartet aber auf unser Einverständnis, er zwingt uns nicht dazu. Das ist immer wieder das. Er wartet darauf, bis wir bereit sind. Bis wir bereit sind, das anzunehmen, was er uns geben möchte. Auch an Vergebung. An Neuausrichtung. An Heilung, an Liebe, an Stärkung. All das, was nötig ist. Und es lohnt sich dafür zu kämpfen. Dass wir in unserer Gesellschaft ein Stück weit einen Gegenpol setzen und sagen, jawohl, Ehe, Familie kann was Tolles sein. was Erfüllendes. Und ich freue mich über jedes Paar, jede Familie, die funktioniert, die Probleme, die immer wieder da sind. Es wird keine Ehe geben, die keine Probleme hat, keine Schwierigkeiten hat. Wir sind einfach Menschen. Wir haben unsere Fehler, wir machen unsere Fehler. Und deswegen brauchen wir auch immer wieder neu die Vergebung. Und ich möchte euch Mut machen, daran festzuhalten, dafür zu kämpfen. Und wenn ich jetzt so mal weitergucke, was war das Nächste, was so in unserer Gesellschaft so ganz normal angesehen wurde? Das war die Homosexualität. Heute ist Homosexualität kein Thema mehr. Das ist normal. Gehört dazu. Ist völlig klar. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, was ist heute so das, wo so ein bisschen durchgepeitscht und hineingetragen wird in die Gesellschaft, ist die Gender Mainstreaming. Die Ranger haben das ganz konkret letztes Jahr gespürt. Die haben von der Bundesregierung von entsprechenden Ministerium ein Schreiben bekommen, die Ranger Bundesleitung, wie sie dazu stehen. Und sie haben natürlich gesagt, ja, wir sehen das biblisch, Mann und Frau, und entsprechend wurden einfach mal die Hälfte der Fördergelder gekürzt. Und ich glaube, für dieses Jahr sind überhaupt keine Fördergelder mehr vorgesehen. Weil wir dieses allgemeine Ziel, was die Gesellschaft oder was man in der Gesellschaft etablieren will, nicht unterstützen. Und wenn ich jetzt einen Ausblick mal mache, was passiert in 20, 30 Jahren, brauche ich kein großer Prophet zu sein, um zu sagen, dass wir dann massenhaft Leute haben werden, die mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Identität massive Probleme haben. Und das macht die Gesellschaft am Schluss kaputt. Eigentlich soll das doch die Gesellschaft fördern, dass man dieses, jeder kann sich frei entfalten, jeder kann sich frei entwickeln, wie er gerade will. Aber eigentlich macht es den Menschen kaputt. Und deswegen schreibt Paulus auch hier damals schon, dass man sich von diesem Gerede nicht eindümmeln lassen soll, dass wir wachsam sein sollen, dass wir aufpassen sollen, was in unserer Gesellschaft momentan so abgeht. Und gerade wir in unserer westlichen Welt, wo wir so viel können, sind oft bereit, da hier und da Kompromisse zu machen und wundern uns dann, warum das Gemeindeleben, warum die Gemeinden hier nicht so aktiv sind wie in irgendwelchen Entwicklungsländern, wo sie massiv unter Druck stehen, wo sie Angst haben müssen, ins Gefängnis geworfen zu werden wegen ihrem Glauben, wo Gemeinden wachsen und gedeihen, wo man reihenweise neue Gemeinden gründet, wobei hier in Deutschland ist es eher eine Seltenheit. Aber das kommt einfach deswegen, weil Satan hier unsere Gesellschaft richtig sicher im Griff hat und uns massiv immer wieder prägen will in eine andere Richtung. Und da möchte ich euch aufrufen, seid kritisch, seid wachsam und passt auf, dass ihr euch da nicht einlümmeln lasst. Im Vers 7 heißt es weiter, dass wir nicht gemeinsame Sache machen sollen mit solchen Leuten. Und wenn ich so unsere verschiedenen Bereiche unseres Lebens angucke, haben wir wahrscheinlich die wenigsten Probleme damit, dass wir sagen, ja, wir machen keine gemeinsame Sache im geschäftlichen Bereich. Denn es werden wahrscheinlich weniger von uns sein, die sagen, okay, ich gründe eine Firma und brauche vielleicht einen Kompagnon, einen Partner doch dazu. Und dass man sich dann irgendeinen aus der Welt holt, der mit zweifelhaften Praktiken arbeitet. Ich denke, das ist weniger das Problem. Auch der andere Bereich, unsere Hobbys, unsere Freizeit, wird wahrscheinlich weniger ein Problem sein. Zum Beispiel, wenn ich gerne Motorrad fahre, dass ich sage unbedingt, ich möchte in eine Motorradgruppe gehen und dann mir die, Hells Angels oder was weiß ich, aussuche, wo ich von vornherein weiß, ja, da laufen manche krummen Dinger, das ist nicht unbedingt so toll. Aber es gibt einen dritten Bereich unseres Lebens, das ist vor allem für unsere jüngeren Leute, dass ich meinen Ehepartner, meinen Lebenspartner nicht irgendwo in der Welt suchen soll, sondern dass ich mir einen gläubigen Partner suchen soll. Man kann sich sehr viele Probleme ersparen, wenn man das macht. Denn es geht zum Beispiel schon morgens los, am Sonntagmorgen will man gemeinsam ausschlafen oder geht man zum Beispiel zum Gottesdienst in die Gemeinde. Oder später dann, wenn es um die Kindererziehung geht, dürfen die Kinder dann mit in den Kindergottesdienst gehen oder nicht? Und es gibt so viele andere Dinge und ich weiß es aus eigener Erfahrung von Bekannten, die mir davon berichtet haben, die gemeint haben, ja, sie könnten ja ihren ungläubigen Lebenspartner oder Ehepartner mit in die Gemeinde holen, ihn bekehren. Das ist vielleicht in Ausnahmefällen auch mal passiert. Möchte ich gar nicht abstreiten. Aber in der Regel ist meistens so, dass man eher den gläubigen Partner wegzieht von der Gemeinde. Was schreibt er noch hier? Wir sollen ein Leben im Licht führen. Und mit Licht meint er ein Stück weit das, dass wir durch den Heiligen Geist und dadurch, dass wir überhaupt zu Gott kommen und das offenbaren, was in unserem Leben falsch gelaufen ist, dass wir das ans Licht bringen und ja, vergeben bekommen. Und das ist immer wieder auch neu unsere Herausforderung, dass wir nicht mit den Dingen, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, die einfach schön unter den Teppich kehren. Einfach möglichst verheimlichen. Es ist gut, wenn du diese Dinge angehst und vielleicht mit einem Seelsorger besprichst und sagst, hier, ich habe in diesem oder jenem Bereich Probleme. Und dann sagst du, okay, ich möchte das vor Gott in Ordnung bringen, ich möchte in diesem Bereich Heilung und Stärkung bekommen. Und das ist möglich. Aber es ist wieder da die Herausforderung, bin ich bereit, mein Leben wirklich in Gottes Licht zu stellen? Diese Dinge zu offenbaren, die eigentlich keiner wissen soll und wissen darf. Aber Gott weiß es trotzdem. Und er haut uns deswegen auch nicht in die Pfanne. Wenn er weiß, dass das ein oder andere in unserem Leben nicht in Ordnung ist, er steht trotzdem zu uns. Aber wir werden in unserem Glaubenswachstum Probleme haben, wenn wir diese Dinge nicht in Ordnung bringen, wenn wir diese Dinge nicht erledigen. Ja, und dann steht hier in Vers 10, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Finde ich etwas interessant, dass Paulus in diesem Kontext dann plötzlich schreibt, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Erst hat er uns einige Sachen gesagt, was wir tun sollen. Dann hat er uns einige Sachen beschrieben, was wir nicht tun sollen. Und dann findet heraus, was Gott Freude macht, was wir tun sollen. Und ich denke, es geht da nicht so sehr um das, wie wir leben und wie wir manche Dinge gestalten in unserem Leben. Wir kennen alle die 10 Gebote, ist ja klar. Sondern es geht darum, mehr um das herauszufinden, was Gott mit uns machen möchte. Wir sind seine Repräsentanten hier auf Erden. Und wenn wir seine Repräsentanten sind, haben wir auch irgendeine Aufgabe. Das können ganz kleine, einfache Aufgaben sein. Es können aber auch wichtigere Aufgaben sein. Es können ganz große Aufgaben sein. Manche Leute beruft Gott für den vollzeitlichen Dienst, wie wir sagen, die dann Pastoren werden oder Missionare. Aber irgendwo da dazwischen ist jeder von uns. In irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form. Und es ist ein Stück weit ein Abenteuer, das kennenzulernen, das zu erfahren oder herauszukriegen. Welche Aufgabe hat Gott für mich? In dem Gleichnis von den Mitarbeitern, dem einen gibt er 5 Talente, dem anderen gibt er 3, 2, vielleicht nur 1 Talent. Da heißt es nicht, dass wir danach streben sollen, möglichst 5 Talente zu kriegen. Sondern Gott hat eben den einen geschaffen, dass er mit 5 Talenten umgehen kann. Der andere hat eben nur die Fähigkeiten für 1 Talent. Spielt aber auch bei Gott keine Rolle. Das Entscheidende ist nur, bringst du deine Talente ein? Und der eine mit dem einen Talent wird nur deswegen gerügt, weil er es einfach nur brachliegen hat lassen, nicht eingesetzt hat. Also wenn du vielleicht zu denjenigen gehörst, die nur 1 Talent haben, möchte ich dich ermutigen, trotzdem dieses eine Talent mit einzubringen. Und das ist schon völlig ausreichend. Wir müssen nicht alle Prediger werden oder alle Pastoren werden oder alle Missionare werden. Die Gemeinde braucht auch, in Anführungszeichen, das einfache Fußvolk. Wer wäre da, wenn wir nicht unsere Kontakte nach außen haben, um Menschen zu erreichen? In unserer Nachbarschaft, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in der Schule, wo ich in die Schule gehe oder studiere, an der Uni oder Hochschule oder was es auch immer ist. Da bist du Gottes Mitarbeiter. Und vielleicht ist es deine Aufgabe, Kontakte nach außen zu knüpfen, die Leute einzuladen, vielleicht zu einem Frauenabend oder zu einem Männerabend, oder wir planen auch wieder eine Evangelisation zu machen oder einen speziellen Gottesdienst oder so, und dann kannst du Leute dazu einladen, wenn du die Kontakte hast. Oder du kannst einen Hauskreis haben vielleicht und zu dem mit einladen. Wenn du sagst, naja, zum Gottesdienst wird er eh nicht gehen, weil er sonntags morgen vielleicht ausschlafen will, vor 10, 11 läuft bei dem ohnehin nichts, dann wollte ich nicht nur sagen, ja, komm bitte um 10 Uhr in den Gottesdienst. Aber vielleicht kommt er mit in den Hauskreis oder sonst was. Werdet da kreativ, überlegt, wo hat Gott bei euch Talente vergraben oder hineingelegt, dass er die nicht vergräbt, sondern dass er die einsetzt und einbringt. Und Gott kann wirklich jeden gebrauchen. Ich selber bin durch einen Behinderten, der ist leicht geistig behindert gewesen, überhaupt in die Gemeinde gekommen. Ich würde also hier nicht stehen, wenn der nicht sein bisschen Talent eingebracht hätte. Und das begeistert mich immer wieder neu. Gott kann wirklich jeden gebrauchen. Und das herauszufinden, bedeutet immer wieder das, dass ich die Beziehung zu Gott immer wieder neu pflegen muss. Immer wieder neu zu Gott zu kommen und sagen, was ist dran? Und das, was wir in unserem Leben erleben, immer wieder mit ihm zu teilen. Und dann werde ich plötzlich merken, hier in dem oder jenem Bereich, da ist etwas, was mir besonders vielleicht anregt oder wo ich vielleicht ein besonderes Anliegen habe oder eine besondere Leidenschaft. Und dann kann ich dem weiter nachgehen und dann mich da ein Stück weit auch ausprobieren. Wenn ich denke an unsere Kindesgottesdienstmitarbeiter, sagen wir, ja, komm halt einfach mal mit dazu und guck dir die Arbeit an, ob dir das gefällt, ob du mit Kindern kannst oder nicht. Ich habe mal früher gesagt, Kinderarbeit oder Kindergottesdienst ist nichts für mich. Ich bin eher so für Teenie aufwärts oder Erwachsene. Das ist mein Bereich, wo ich mich wohlfühle. Aber jetzt in Mundekingen habe ich einen neuen Bereich mich gedacht oder gemerkt, wo Gott mich angesprochen hat. Wir machen so eine Art Glaubensgrundkurs für so, was sind es, 10- bis 12-Jährige. Und es ist eine tolle Sache für mich, plötzlich so eine ganz andere Gruppe vor mir zu haben, mir zu überlegen, was spricht die Kinder an, wo kann ich die abholen, wo stehen sie. Und es macht mir richtig Spaß, mich da hineinzuarbeiten und mit denen immer wieder da, alle zwei Wochen, oder beziehungsweise einmal im Monat bin ich dran, da den Kindergottesdienst zu machen. Es ist eine tolle neue Erfahrung für mich. Vielleicht hat Gott für dich auch was vor. Oder wenn du deine Berufung weißt, dann bleib da drin. Auch wenn es vielleicht im Moment keinen Spaß macht oder wenn du momentan eine schwierige Zeit durchmachst. Trotzdem dran zu bleiben, treu zu sein und zu sagen, ich mache weiter. Auch wenn es vielleicht im Moment so eine Durststrecke ist. Oder wenn im Moment der Bereich einfach schwierig ist, weil vielleicht die Kinder schwierig sind oder was auch immer. Und wenn wir da immer wieder in diesem Dienst, in dieser Tätigkeit drin sind, werden wir immer wieder neu merken, wir schaffen das von uns aus gar nicht. Wir brauchen immer wieder neue Kraft, immer wieder neue auch Ideen. Und da schreibt uns Paulus auch einiges darüber. Nämlich in Vers 17 schreibt er das nochmal: Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Dann weiter in Vers 18: Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Und das ist die Antwort. wie wir unseren Dienst ausüben, wie wir das schaffen können. Wenn wir Alkohol trinken, dann macht es uns vielleicht ein bisschen lockerer. Wenn wir vielleicht ein bisschen mehr trinken, dann sagen wir vielleicht auch Dinge, die wir vorher nicht gesagt hätten, weil wir vielleicht zu viel Anstand hätten oder zu schüchtern gewesen wären. Aber der Alkohol baut ein Stück weit diese Hemmschwelle ab. Und es ist interessant, wenn Paulus das hier so schreibt, dass er das auch auf den Heiligen Geist übertragen können. Auch der Heilige Geist kann das in uns bewirken, dass ich weniger Menschenscheu habe, dass ich mutiger werde, dass ich auch mal was sage, was ich vielleicht sonst vorher nicht gesagt hätte. Wenn ich so an den Petrus denke, gerade in diesem Zusammenhang mit der Kreuzigung, Jesus wird verhaftet und der Petrus ist natürlich so neugierig und dass er wissen will, was passiert jetzt. Und dann geht er danach und guckt auch in diesem Vorhof da, wo sie Jesus gefangen halten in dem Haus und steht am Feuer und wärmt sich. Und dann wird er dreimal darauf angesprochen, ob er nicht auch mit Jesus geht. Und dreimal sagt er, nö. Hat er dreimal Jesus verleugnet. Obwohl ihm Jesus das vorher angekündigt hat. Also mit seiner menschlichen Kraft ist der Petrus gar nicht so gut. Aber wenn wir ein Stück weiter schauen, was am Pfingsten passierte, als er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, da hält er eine Rede vor zigtausend Leuten. Und ich glaube, er hatte sich nicht groß vorbereiten können für die Predigt. Dass er Kommentare gewälzt hat und geguckt hat, wie kriege ich das am besten hin und wie muss ich das jetzt machen. Und er war so erfüllt vom Heiligen Geist, da hat der Heilige Geist so ihm das gegeben, was er jetzt sagen soll, dass er so mutig war und da aufgestanden ist und eine Riesenpredigt gehalten hat und hinterher haben mehrere tausend Leute sich taufen lassen aufgrund dieser Predigt. Stell dir diese Dynamik vor in deinem Leben. Und das ist möglich. Aber der Heilige Geist kommt nicht so und plötzlich, zack, bist du so. Er wartet darauf, dass du Ja sagst. Und ich weiß, der ein oder andere hat da vielleicht ein bisschen seine Vorbehalte. Kann ich das wirklich machen? Kann ich mich so dem Heiligen Geist ausliefern? Was passiert dann, wenn ich... Punkt, Punkt, Punkt. Was für Bedenken wir haben. Und wir dürfen mit diesen Bedenken ganz offen zu Gott kommen. Und er nimmt uns ernst. Und er hilft uns, dass wir diese Bedenken auch Punkt für Punkt abarbeiten können. Ich war früher auch ein totaler Pfingstgegner, weil ich so ein Stück weit gelehrt und geprägt wurde. Aber es hat mich ein Stück weit auch nicht losgelassen. Ich dachte, wenn es in der Bibel heißt und wenn da so viel darüber geschrieben steht und wenn da auch in einigen Gemeinden so viel passiert, das kann ja nicht nur von der bösen Seite sein. Und habe mich einfach mit diesem Thema auseinandergesetzt und dann habe ich es erfahren, wie der Heilige Geist mir Stück um Stück das erklärt hat und ich ja sagen konnte, okay, die Geistesgaben sind wirklich da, sie sind auch heute noch da, man kann auch heute noch danach ausstrecken. Und es ist so wunderbar. Und ich möchte euch auch da ermutigen, nicht zu sagen, ja, ich gebe mich mit dem bisschen zufrieden, was ich habe, sondern dass wir uns auch da ausstrecken dürfen, nach diesen Gaben, nach der Erfüllung vom Heiligen Geist. Und die erste Voraussetzung ist das, dass ich bereit bin dafür. Dass ich sage, Heiliger Geist, du darfst wirklich in mir bewirken, was du möchtest. Ich gebe dir die offizielle Erlaubnis dafür. Oder ich gehe hin und sage, okay, ich lasse mich segnen. Auch nachher, nach dem Gottesdienst bin ich bereit, wenn jemand ein oder andere das möchte, dass man füreinander betet, dass man einem die Hände auflegt und sagt, ja, Herr, erfüll du diesen oder jene Person mit deinem Geist. Und dass wir dann bereit sind, mit dem, was der Heilige Geist in uns bewirkt, weiterzumachen. Und das ist einfach das, was unser Leben wirklich wertvoll macht und reich macht. Zum Beispiel die Gabe der Zungenrede. Ich habe mich nie eigentlich groß danach ausgestreckt, aber Gott hat sie mir trotzdem gegeben. Und jetzt bin ich so froh, dass ich die habe, gerade auch im persönlichen Gebet, wenn ich manchmal für jemanden bete. Da fällt mir vielleicht irgendjemand ein, vielleicht der Alex oder sonst jemand, wo ich wo der Heilige Geist vielleicht mir aufs Herz legt und sagt, er hat vielleicht momentan Probleme oder Schwierigkeiten. Und wenn ich selber nicht weiß, was ich beten soll, dann kann ich in Zungen beten. Ich weiß, ich bete garantiert das Richtige. Weil Gottes Geist ist, der durch mich oder in mir betet. Und das baut mich auf. Gerade auch in Situationen, wo ich vielleicht ein bisschen müde bin, wo ich alles so anstrengend und es geht nicht voran und ich fühle mich gerade nicht so gut. Wenn mir die Worte ausgehen, früher habe ich gemacht, wie können Leute eine Stunde lang beten oder auch noch länger, die ganze Nacht durchbeten? Heute kann ich mir das vorstellen. Obwohl ich weiß, in der Nacht bin ich echt K.O., da bin ich nicht der Beste. Und ich staune über jeden, der das kann und freue mich darüber. Ich bin auch morgens nicht so fit, dass ich sagen kann, ich kann morgens um 5 aufstehen und dann stille Zeit machen. Da bin ich einfach nicht fit. Mein Geist ist da noch nicht unbedingt da. Der Körper ist vielleicht da, aber der Verstand, der ist noch irgendwo in der Ruhephase. Ist auch nicht das Entscheidende. Wenn du dann am anderen Zeitpunkt im Tag, bei mir ist es eher gegen abends, da bin ich dann fit und da bin ich dann aufmerksam oder oft gehe ich meine Predigt am Abend vorbereiten oder gerade am Samstagabend nochmal durchgehen und nochmal Korrekturen und da habe ich dann Zeit und da weiß ich, das ist die Zeit, die für mich gut ist, wo ich Gott näher kommen kann, wo ich Gott begegnen kann, wo ich offen und bereit bin für den Heiligen Geist. Lass uns auch da kreativ werden. Und sagen, wo und wie will mich Gott führen und wo ist Gott da und wo will er mir begegnen. Und dann, was mir auch immer wieder lieb geworden ist in letzter Zeit, vor allem gerade wenn ich am PC sitze, dann mache ich mal YouTube auf und gebe irgendeine Lobpreissache ein, irgendwelche berühmten Künstler oder wenn mir einem gar nichts einfällt, Hillsong oder so weiter, da gibt es eine Fülle von Liedern in allen Richtungen von Musikstilen. Und dann lasse ich das einfach so nebenher laufen. Das habe ich auch gestern so gemacht. Ich habe gedacht, mein Bruder soll denken, was er will. Und ich habe gemerkt, wie das mir innerlich gut tut. Diese Lieder zu hören. Zum Teil singen sie ja in Englisch und ich habe da echt Probleme, dann im Englischen dann mit dem Text nachzufolgen. Aber ich freue mich dann an der Musik und weiß, die Musik lobt Gott. Oder wir können Predigten hören. Dass wir mal sagen, okay, heute Abend mache ich den Fernseher aus und höre mir eine Predigt an. Oder stream irgendwelche Predigten. Hier von der Gemeinde oder von anderen Gemeinden gibt es ja so viele Möglichkeiten heutzutage im Netz, dass ich mich weiterbilde und dass ich mal einfach auch da Gott Zeit einräume. Und nicht irgendeinen Film oder irgendwas angucke im Fernsehen, mich berieseln lasse. Ich möchte euch da Mut machen dazu. Oder auch Kurse und Schulungen zu besuchen. Ich habe mich jetzt angemeldet für ein Predigtseminar. Das sind 5, 6 Samstage, wo man geschult wird, wie man vielleicht noch besser predigen kann. Mal sehen, was ich da noch erleben werde. Und ich habe mir gesagt, man kann immer wieder was dazulernen. Und ich habe mir gesagt, ich nehme mir jetzt bewusst einfach mal diese Samstage Zeit, um einfach meine normale Arbeit und sonstige Dinge ruhen zu lassen und zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt dafür Zeit, damit ich mich weiterbilden kann. Es gibt so vieles, was wir tun können. Aber das Entscheidende ist einfach das, dass wir es im Alltag anfangen umzusetzen. Die schönste Theorie taugt nichts, wenn wir sie nicht umsetzen. Und da möchte ich euch ermutigen, mit kleinen Schritten anzufangen. Nicht die ganz großen Ziele. Vielleicht ein großes Ziel zu haben, ich möchte da und da hinkommen. Aber zu sagen, ich möchte jetzt erstmal das oder erstmal das. Oder sagen, einmal im Tag 5 Minuten, 10 Minuten zu beten, mir Zeit zu nehmen für Gott. In der Bibel vielleicht zu lesen. Oder was auch immer bei dir dran ist. Der Heilige Geist zeigt dir das. Wäre ja blödsinnig, davon auszugehen, ein Gott, der uns ganz genau kennt, der weiß, wie wir ticken, was wir verstehen und was nicht, wenn der uns das nicht sagen könnte. Ist eigentlich logisch, oder? Es hängt immer viel mehr davon ab, bin ich bereit, das anzunehmen? Und ich habe das gemerkt, es ist auch als Ältester, wo man schon so viele Erfahrungen mit Gott gemacht hat, immer noch dasselbe. Jeden Tag immer zu sagen, ja, Herr, du bist mein Gott, ich will mit dir leben. Ich will offen sein für dich, für dein Reden, für das, was du heute für mich vorhast. Und manchmal klappt es am Morgen besser und manchmal klappt es nicht so gut. Aber wichtig ist meine Einstellung. Und dann wird Gott mit uns leben, mit uns gehen und wir werden Erfahrungen mit ihm machen. Und sehen, dass er wirklich ein lebendiger Gott ist. Ich möchte zusammenfassen. Es ist nicht egal, wie du lebst. Unsere Umgebung schaut auf uns. Vor allem unsere Familien, unsere Freunde, unsere Bekannten. Und ich freue mich über jedes Zeugnis, was ich höre, wo der Ehepartner sagt, ja, ich sehe die Veränderung an deinem Leben, das ist toll. Oder in der Familie. Zweitens, wir sind Botschafter Gottes. Wir sind seine Repräsentanten, seine Vertreter hier auf Erden. Das können wir uns immer wieder neu bewusst machen. Wir sind Gottes Vertreter hier auf Erden. Jeder einzelne von uns. Und wir sollen Jesu Beispiel folgen. Wir haben da so viele Dinge gehört, was er getan hat. Wo ist dein Bereich, wo du das Vorbild Jesu annehmen kannst? Dann, ganz wichtig, lass uns nicht von der Welt prägen, sondern eigentlich sollte es umgekehrt sein. Wir sollen die Welt prägen. Ist natürlich schwierig, wenn wir eine Minderheit sind, vielleicht von 1-2% in der Gesellschaft, wo wirklich gläubig sind, wo wirklich begeistert mit Jesus leben. Wie sollen wir die ganze Gesellschaft prägen? Aber wir sind das Salz der Erde. Und bei einem Gericht braucht man nicht kiloweise Salz rein, sondern reicht manchmal nur eine Prise. Und es wird schmackhaft. Fünftens, den Willen Gottes in deinem Leben immer mehr erkennen und umsetzen. Und sechstens, es wird möglich, wenn du dich von dem Heiligen Geist erfüllen lässt. Wenn du bereit bist für das, was er durch dich tun will. Amen. Ich bete noch mit uns. Danke, Herr Jesus, dass du nicht irgendein Gott bist, der irgendwo in der Ferne ist, der sagt, ja, mal sehen, wie die Leute zurechtkommen in dieser Welt, in ihrem Leben, sondern dass du aktiv an unserem Leben teilhaben willst und mit uns leben willst. Und dass du ein Gott bist, der wirklich erfahrbar ist, der auf uns zugeht, der uns annimmt, wie wir sind. Aber der uns auch immer wieder neu herausfordert und sagt, ja, willst du wirklich mit mir leben? Willst du das umsetzen, was ich für dich habe in deinem Leben? Und ich danke, Herr, dass du uns auch da immer wieder neu begegnest, unsere Fragen, unsere Ängste, unsere Schwierigkeiten annimmst, die wir haben mit dir. Und dass wir wirklich mit unseren Fragen zu dir kommen können und dich bitten können, Herr, dass du uns das zeigst und erklärst und verstehen machen lässt. Ich danke, Herr, dass du mit uns gehst und dass wir uns keine Sorgen zu machen, weil du für uns sorgen willst. Amen.